Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität. Am Mikrofon begrüßt sie Renate Mewes aus dem Studio in Balderschwang. Ein Gruß geht auch an die Hörer von Radio Maria Südtirol, die mit uns sind. Wir sprechen in dieser Sendung über den heiligen Maximilian Kolbe, den Patron der Medien, dessen Gedenktag heute ist. Ein Heiliger, der bei uns im Radio eigentlich sehr oft angerufen wird. Unser Referent dazu ist Herr Pfarrer Fritz May aus Langenfeld in Nordrhein-Westfalen. Grüß Gott, Herr Pfarrer May, wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind.
Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Der heilige Maximilian Kolbe ist zunächst bekannt für sein Martyrium aus Nächstenliebe. In Auschwitz ist er freiwillig für einen Familienvater in den Tod gegangen. Was sein Leben und seine Berufung mit den Medien zu tun hat, das erfahren Sie heute in dieser Sendung. Der heilige Maximilian Kolbe, Patron der Medien, das ist unser Thema. Herr Pfarrer Fritz May, wir freuen uns auf Ihren Vortrag und wir bitten Sie zu Beginn vielleicht um ein Gebet.
Danke Ihnen. Gerne. Ich möchte ein Gebet nehmen vom Pater Maximilian Kolbe, das weihe Gebet an die Mutter Gottes, wo es, glaube ich, seine tiefe Sehnsucht zum Ausdruck kommt, sehr gut zum Ausdruck kommt. Nimm gnädig meinen Lobpreis an, o gebenedeite Jungfrau, unbefleckte Empfängnis, Königin des Himmels und der Erde, Zuflucht der Sünder und vielgeliebte Mutter, der Gott den ganzen Schatz der Barmherzigkeit anvertrauen wollte. Hier bin ich zu deinen Füßen, ich armer Sünder, und bitte dich inständig, nimm mich ganz an als dein Eigentum, mach mit mir, was dir gefällt, mit meiner Seele und meinem Leib, mit meinem Leben, meinem Tod und meiner Ewigkeit. Vor allem aber verfüge über mich, wie du es wünschst, damit sich endlich erfülle, was von dir gesagt wird, die Frau wird der Schlange den Kopf zertreten, und du allein wirst die Irrlehren in der ganzen Welt besiegen. In deinen ganz reinen Händen, so reich an Barmherzigkeit, möge ich ein Werkzeug deiner Liebe werden, das fähig ist, viele laue und vom Weg abgekommene Seelen neu zu entfachen und zur vollen Freude zu führen. So möge sich ohne Ende die Herrschaft des göttlichen Herzens Jesu ausbreiten. Wahrhaftig, deine bloße Gegenwart zieht die Gnaden an, die Seelen bekehren und heiligen. Da ja die Gnade aus dem göttlichen Herzen Jesu uns alle überströmt, indem sie durch deine mütterlichen Hände fließt. Amen. Meine Lieben, um diesen Schatz der Barmherzigkeit, da geht es. Dass wir ganz bewusst dieses deine Hände so reich an Barmherzigkeit, dass wir uns da heute hineinfühlen, uns hineinfallen lassen, wenn wir an Pater Maximilian Kolbe denken, wenn wir uns dessen erinnern, genau heute vor 75 Jahren, als dann am Abend er die Todesspritze bekam. Ich werde es nie vergessen, als Jugendlicher habe ich gehört, einen Vortrag von Pater Reul, vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen noch Pater Hans-Albert Reul, und wie er das erste Mal sagt, und als dann in Rom die Glocken läuteten und das erste Mal die erste Vesper gesungen wird mit der Überschrift Signum Magnum Apparuit, praktisch am Vorabend von Maria Himmelfahrt, dass eben Pater Maximilian Kolbe sein Leben hingibt. Meine Lieben, da genau in diesen Rahmen, in diesen Raum, in diese Dimension, da möchte ich Sie ganz bewusst heute mit hineinnehmen. Denn eine Biografie, die kann man schnell nachlesen. Da braucht man nur zu googeln und dann sehen Sie die ganzen Zahlen. Sie werden gleich auch einige Zahlen bekommen. Aber vorerst nochmal, dass wir uns bewusst machen, was wir tun. Wir sind im Jahr der Barmherzigkeit. Im heiligen, außergewöhnlichen Jahr der Barmherzigkeit. Und unser wunderbarer Hirte, unser Papst Franziskus, führt uns so dermaßen in die Barmherzigkeit, ja, in die Klarheit, er gibt uns so viel Hilfe, was er in den letzten Monaten geschrieben hat, die Meditation über die Barmherzigkeit. Und dann jetzt beim Weltjugendtag, wie er eben auch da über die Barmherzigkeit spricht, wie die Botschaft zum Weltjugendtag, eben halt die Chesed und die Rachamim, eben die väterliche und die mütterliche Seite. Und dass er eben sagt, dass es eine außergewöhnliche Freude ist, Werkzeuge der Liebe Gottes zu sein. In diesen Rahmen, meine Lieben, möchte ich gerne diesen Tag heute hineinstellen. Wie er uns nämlich sagt, aber wir werden nur dann wirklich glücklich und selig sein, wenn wir in die göttliche Logik des Geschenkes, der unentgeltlichen Liebe eingehen, wenn wir entdecken, dass Gott uns unendlich geliebt hat, um uns fähig zu machen, wie er zu lieben ohne Maß. Und um diese Liebe geht es. Um diese Liebe geht es. Pater Maximilian hat das ganz am Anfang gesagt, als es um seine Militia Immaculate, also um die Ritter der Immaculata geht. Das ist eine Gemeinschaft, die auch anerkannt wurde und die heute noch existiert, die eben in Deutschland mit Marianische Initiative zu finden ist in Deutschland, bei den Franziskanern. Und da sagt er nämlich, der Zweck dieser Marianischen Milizen, der Ritter der Immaculata, ist die Bekehrung der Sünder, der Nichtkatholiken und die Heiligung aller. Dann sagt er, die Liebe zu allen ohne Rücksicht auf den Unterschied im Glauben und in der Nationalität, um ihnen mehr und mehr das Glück zu verschaffen, das in der Annäherung an Gott die erste Quelle der Heiligkeit besteht. Weil eben die Liebe zu allen, wenn das nicht genau in das Jahr der Barmherzigkeit hineinpasst, und dass wir uns dann wirklich bewusst machen, was nämlich unser Heiliger Vater uns dann gesagt hat, eben, dass wir uns hineinfallen lassen dürfen in die Liebe des Vaters, dass er selber uns wandeln will, wie er es in Krakau den Jugendlichen gesagt hat und damit der ganzen Welt an dem Sonntag, wie wir eben wieder Zöllner, der Zollpächter uns nicht klein fühlen sollen, sondern dass wir uns von ihm ansprechen lassen dürfen, dass wir uns nicht verschließen sollen in die Traurigkeiten, dass wir eben uns nicht und einschließen lassen sollen, sondern dass wir uns in unser Geliebtsein hineinfallen lassen dürfen. Und in diesen Raum, in diesen Rahmen, da möchte ich gerne, dass wir dann eben heute einmal drauf schauen, was Pater Maximilian Kolbe erlebt hat. Und dann noch einen Gedanken als Voraus, nämlich unser Heiliger Vater sagt ja, der Blick auf das Kreuz, auf die Wunden Jesu, das hilft uns, in die Barmherzigkeit zu kommen. Warum? Weil nämlich dann unser Herz ja berührt ist. Wir sehen jemanden, der eben leidet. Und wenn wir jemanden leiden sehen, berührt es unser Innerstes. Können Sie vielleicht noch erinnern mit dem barmherzigen Samariter? Dass wenn der Samariter an dem Mann vorbeikommt oder an der Frau, ist ja auch egal, der eben verletzt ist, dann reißt es sein Innerstes auf. Das heißt, tief in seiner Seele, dann berührt es seine Liebe. Er wird von dem Leid aufgerissen, berührt. Und dann geht er hin und gibt sein Innerstes. Und er kommt in die Barmherzigkeit. Er verrichtet die Werke der Barmherzigkeit. Und genauso in diesem Rahmen möchte ich das gerne, dass wir heute da einmal drauf schauen, was das bei uns bewirken kann. Ich möchte nämlich diesmal andersherum beginnen, mein Lieben. Und zwar mit dem Bericht von einem Augenzeugen, von dem Michael Michazinski, der selber in der Reihe gestanden hat in Auschwitz. Unvergessliche Bilder von Papst Franziskus, als er in Krakau war, beziehungsweise jetzt bei dem Weltjugendtag in Krakau, dann war er ja in Auschwitz. Und so ein Zeugnis, die ganze Presse spricht davon, wie wunderbar er eben halt dieses Zeugnis gegeben hat, weil er eben nichts gesagt hat. Er ging im Schweigen durch Auschwitz. Er ging im Schweigen dadurch. Und er ging im Schweigen in diese Kapelle, beziehungsweise in diesen Raum, der zur Kapelle ja schon geworden ist, in diesen Todesbunker. Dass er eben da sich hingesetzt hat und hat gebetet, hat geschwiegen. Eben, er hat sich berühren lassen. Er hat sich von den Wunden dieser vielen 100.000, ich glaube sogar 1,1 Millionen Menschen sind dort in Auschwitz getötet worden. Was für eine Grausamkeit. Und dass uns das heute, in diesem Jahr der Barmherzigkeit, wieder so berührt, dass wir unser Herz öffnen können, dass wir dann in diese Liebe kommen und dass wir in die Liebe kommen eben zu jedem Menschen. Und dann heißt es nämlich da in diesem Interview, das möchte ich Ihnen einfach vortragen, dann heißt es da, Sie waren 5 Jahre lang ein Gefangener im Konzentrationslager Auschwitz. Sie haben den heiligen Maximilian Kolbe persönlich kennengelernt. Und was bedeutet die Anwesenheit dieses Mönches für Sie und die anderen Gefangenen? Dann sagt er, alle Gefangenen wurden bei ihrer Ankunft in Auschwitz mit den gleichen Worten begrüßt. Ihr seid hier nicht in ein Sanatorium gekommen, sondern in ein deutsches Konzentrationslager, aus dem es keinen anderen Weg heraus gibt, als durch den Schornstein des Krematoriums. Juden können 2 Wochen leben, Priester leben 1 Monat und der Rest 3 Monate. Wem das nicht gefällt, kann sich auch direkt in den Draht werfen. Das bedeutete, dass jene ebenfalls getötet werden konnten, denn es floss ununterbrochen Starkstrom durch den Draht, der das Lager umgab. Mit diesen Worten zu Beginn beraubte man die Gefangenen jeglicher Hoffnung. Mir wurde unfassbar Gnade in Auschwitz gewährt, weil ich dem gleichen Block wie Pater Maximilian zugeteilt war und mit ihm in einer Reihe stand, als die Wahl der zum Tode Verurteilten stattfand. Ich war Augenzeuge seines heroischen Opfers, das mir und anderen Gefangenen die Hoffnung wiedergab. Und welches waren die genauen Umstände, die zu dem Ereignis führten, das immer noch so großes und eifriges Interesse findet, und welches Menschen dazu führt, die Frage zu stellen, warum hat er das getan, um welche Werte willen? Und er sagt, an dem Dienstag, dem 29. Juli 1941, etwa um 13 Uhr, gleich nach dem Mittagsappell, heulten die Alarmsirenen auf. Mehr als 100 Dezibel fegten durch das Lager. Die Gefangenen verrichteten ihre Pflichten im Schweiße ihres Angesichtes. Das Geheul der Sirenen bedeutete einen Alarm, und der Alarm bedeutete, dass ein Gefangener fehlte. Die SS unterbrach sofort ihre Arbeit und begann, Gefangene für einen Anwesenheitsappell zum Lager zu bringen, um die Anzahl der Gefangenen zu überprüfen. Für uns, die beim Aufbau einer nahegelegenen Gummifabrik arbeiteten, bedeutete das ein 7 Kilometer Marsch zurück zum Lager. Wir wurden gedrängt, schneller zu gehen. Der Anwesenheitsappell offenbarte eine tragische Sache. Es gab einen Gefangenen unseres Blockes 14a, der fehlte. Wenn ich sage unser Block, meine ich Pater Maximilian, Franciszek Gajownicek, andere und mich. Es war eine erschreckende Nachricht. Alle anderen Gefangenen wurden entlassen und durften zu ihren Blocks zurückkehren. Und uns wurde die Bestrafung angekündigt. Stramm stehen, ohne Mützen, Tag und Nacht, hungrig. Die Nacht war sehr kalt. Als die SS einen Wachwechsel hatte, wurden wir wie Bienen zusammengetrieben, welche außen standen, wärmten die in der Mitte und dann wurde gewechselt. Viele ältere Menschen hielten der Strapaze des Stehens bei Nacht und der Kälte nicht stand. Wir hofften, dass uns wenigstens ein kleines bisschen Sonne wärmen würde. Und wir erwarteten auch das Schlimmste. Als es Morgen wurde, schrie der deutsche Offizier uns an, weil ein Gefangener aus eurem Block geflohen ist und ihr das nicht verhindert oder aufgehalten habt, sollen 10 von euch den Hungertod sterben, damit die anderen daran erinnert werden, dass auch die kleinsten Versuche zu fliehen nicht geduldet werden. Die Auswahl begann. Was geschieht mit jemandem, wenn er weiß, die nächste Frage, was geschieht mit jemandem, wenn er weiß, dass dies sein letzter Augenblick sein könnte? Welche Gefühle begleiteten die Gefangenen, die den Satz hören konnten, der sie zum Tode verurteilte? Dann antwortet der Michael Zinski, ich möchte mich lieber davor verschonen, mich an die Stelle dieser schrecklichen Situation zu erinnern. Ich werde allgemein erzählen, wie die Auswahl stattfand. Die ganze Gruppe ging zum Anfang der ersten Linie. Vorne, 2 Schritte vor uns, stand ein deutscher Kommandant. Er schaute einem in die Augen wie ein Geier. Er würde jeden von uns abschätzen und seine rechte Hand heben und sagen, du? Dieses Du bedeutete, dass man den Hungertod erleiden würde. Dann würde er einfach weitergehen. Die SS-Männer zogen den armen Gefangenen aus seinem Platz in der Reihe, schrieben seine Nummer auf und stellten ihn zur Seite, zu den Wachen. Du, klang es, wie ein Hammer, der eine leere Brust trifft. Jeder fürchtete, dass der Finger jederzeit auf ihn zeigen würde. Die Reihe, die geprüft wurde, bewegte sich etwas vorn, so dass zwischen den geprüften Linien der nächsten Reihe eine Art Korridor entstand. Ein freier Platz von etwa 3 oder 4 Metern. Der SS-Mann schritt durch den Korridor und sagte wieder, du, du. Unsere Herzen dröhnten. Mit mächtigem Krach in unseren Köpfen pochte das Blut in den Schläfen und es schien uns, als würde das Blut aus unseren Nasen, Ohren und Augen schießen. Es war tragisch. Dann fragt Bruder Witold, also der, der das Interview gegeben hat, wie verhielt sich der heilige Maximilian während dieser Auslese? Pater Maximilian und ich standen in der 7. Reihe. Er stand links von mir. Vielleicht 2 oder 3 Freunde standen zwischen uns. Als die Reihe vor uns sich immer mehr lichtete, begann sich eine große Furcht über mich zu legen. Ich muss sagen, ganz gleich wie entschlossen ein Mensch ist, wenn er zu Tode erschrocken ist, ist ihm keine Philosophie mehr nützlich. Glücklich ist der, welcher einen Glauben hat, welcher sich auf jemanden stützen kann, welcher jemanden um Gnade anrufen kann. Ich betete zur Mutter Gottes. Ich muss es ehrlich bekennen, nie zuvor und nie danach habe ich so eifrig gebetet. Obwohl man immer noch das Du hörte, veränderte mich das innere Gebet genug, damit ich etwas ruhiger wurde. Menschen, die einen Glauben hatten, waren nicht dermaßen entsetzt. Sie waren bereit, das Schicksal mit innerem Frieden anzunehmen, fast wie Helden. Das ist sehr wichtig. Der SS-Mann ging an mir vorbei. Mit seinen Augen schweifte er über mich hinweg und dann ließ er auch Pater Maximilian hinter sich. Sie wollten Franciszek Gajowniczek, einen 41-jährigen Unteroffizier der polnischen Armee, der am Ende der Reihe stand. Als der Deutsche »Du« sagte und auf ihn zeigte, rief der arme Mann aus, »Jesus, Maria, meine Frau, meine Kinder!« Natürlich beachteten die SS-Männer die Worte des Gefangenen nicht, sondern schrieben nur seine Nummer auf. Gajowniczek bezeugte später, dass er, wäre er im Hungerbunker gestorben, nicht gewusst hätte, dass solch eine Wehklage, solch eine flehende Bitte über seine Lippen gekommen war. Als die Auswahl ging zu Ende und die 10 Gefangenen waren bereits ausgesucht, es gab dann noch einen abschließenden Appell. Wir dachten, der Albtraum des Stehens hätte ein Ende. Unsere Köpfe schmerzten, wir wollten essen, unsere Beine waren geschwollen. Plötzlich begannen Unruhe in meiner Reihe. Wir standen in Abständen von der Länge unserer Holzschuhe, als plötzlich jemand anfing, zwischen den Gefangenen nach vorne zu gehen. Es war Pater Maximilian. Er machte kurze Schritte, da man in den Holzpantoffeln nicht weit ausschreiten konnte, denn man musste seine Zehen im Schuh anziehen, damit man die Pantoffeln nicht verlor. Er ging direkt auf die Gruppe der SS-Männer zu, die bei der ersten Reihe der Gefangenen stand. Alle erschauderten, denn das bedeutete den Bruch der Regel, auf der am meisten beharrt wurde und deren Zuwiderhandlung aufs Brutalste bestraft wurde. Das Verlassen der Reihe bedeutete den Tod. Neu im Lager angekommene Gefangene, die nichts vom Verbot wussten, die Reihe zu verlassen, wurden geschlagen, bis sie arbeitsunfähig waren. Das konnte dem Hungerbunker gleichgestellt werden. Wir waren sicher, dass sie Pater Maximilian töten würden, bevor er es geschafft hatte, zu ihnen zu gelangen. Aber es passierte etwas Außerordentliches, das in der Geschichte von 700 Konzentrationslagern des Dritten Reiches noch nie gehört wurde. Nie konnte ein Gefangener die Reihe verlassen, ohne bestraft zu werden. Es war so unvorstellbar für die SS-Männer, dass sie ganz verdutzt dastanden. Sie schauten einander an und wussten nicht, was geschah. Und was geschah als nächstes? Fragt Pater Witold. Pater Maximilian ging in seinen Pantoffeln, seiner gestreiften Uniform und seiner Schüssel an seiner Seite. Er lief weder wie ein Bettler noch wie ein Held. Er ging wie ein Mann, der sich seiner großen Sendung bewusst ist. Er stand ruhig vor den Offizieren. Der Lagerkommandant fand seine Sinne schließlich wieder. Wütend fragte er seine Stellvertreter: Was will dieses polnische Schwein? Sie hielten nach dem Übersetzer Ausschau, doch es stellte sich heraus, dass kein Übersetzer benötigt wurde. Pater Maximilian antwortete ruhig: Ich will sterben für ihn, und zeigte mit seiner Hand auf Gajowniczek, der neben ihm stand. Die Deutschen standen sprachlos mit vor Erstaunen weit offenem Mund. Für sie, die die weltliche Gottlosigkeit repräsentierten, war es unverständlich, dass jemand wünschen könnte, für einen anderen zu sterben. Sie schauten Pater Maximilian mit der Frage in ihren Augen an: Ist er übergeschnappt? Vielleicht haben wir nicht recht verstanden, was er sagt. Schließlich wurde die zweite Frage vorgebracht: Wer bist du? Pater Maximilian antwortete: Ich bin ein polnischer katholischer Priester. Damit gestand der Gefangene, dass er ein Pole war, dass er aus der Nation stammte, die sie hassten. Weiter gab er auch zu, dass er ein Geistlicher war. Für die SS-Männer war der Priester ein Gewissensbiss. Es ist interessant, dass Pater Maximilian in seinem Gespräch nicht einmal das Wort »Bitte« verwendet. Mit seiner Aussage brach er die deutsche Autorität des usurpierten Rechts über Leben und Tod zu entscheiden und erzwang sie, das Urteil zu ändern. Er verhielt sich wie ein erfahrener Diplomat, nur dass er anstelle des Fracks, der Schärpe und der Medaillen in seiner gestreiften Sträflingskluft, der Schüssel und den Schlappen dastand. Es herrschte tödliches Schweigen und jede Sekunde schien Jahrhunderte zu dauern. Schließlich geschah etwas, das weder die Deutschen noch die Gefangenen bis heute verstehen. Der SS-Kommandant drehte sich zu Pater Maximilian um und sprach ihn förmlich mit »Sie« an und fragte: »Warum wollen Sie für ihn sterben?« Alle Grundsätze, auf die sich der SS-Mann zuvor berief, fielen auseinander. Einen Moment zuvor nannte er ihn das polnische Schwein, und jetzt wendet er sich mit »Sie« an ihn. Die SS-Männer und die nicht autorisierten Offiziere neben ihm trauten ihren Ohren nicht. Nur ein einziges Mal in der Geschichte der Konzentrationslager sprach ein hochrangiger Offizier, der Tausende von Menschen ermorden ließ, einen Gefangenen auf diese Weise an. Pater Maximilian antwortete: Er hat eine Frau und Kinder. Es ist wie der ganze Katechismus in einer Nussschale. Er lehrte jedermann die Wichtigkeit von Vaterschaft und Familie. Er war ein Mann mit Doktoraten, die er sich in Rom mit Summa Cum Laude erarbeitet hatte. Ein Schriftsteller, Missionar, akademischer Lehrer der Universität Krakau und Nagasaki. Er dachte, dass sein Leben weniger wert sei als das Leben eines Familienvaters. Das war eine wundervolle Katechismusstunde. Und Frater Witold fragt: Wie reagiert der Offizier auf Pater Maximilias Worte? Alle warteten darauf, was als nächstes passieren würde. Der SS-Mann war überzeugt davon, dass er der Herr über Leben und Tod sei. Er hätte anordnen können, ihn schrecklich zu schlagen, weil er gegen die am strengsten zu befolgende Regel verstoßen hatte, indem er aus der Reihe getreten war. Und noch wichtiger: Darf ein Gefangener es wagen, Moral zu predigen? Er hätte euch beide zum Hungertod verurteilen können. Er hätte auch beide zum Hungertod verurteilen können. Nach einigen Sekunden sagte der SS-Mann: Gut. Er war mit Pater Maximilians Vorschlag einverstanden und gab zu, dass er recht hatte. Es bedeutete, dass das Gute über das Böse siegte, über das Maximalböse. Es gibt nichts Schlechteres, als einen Mann aus Hass zum Hungertod zu verurteilen. Es gibt auch nichts Höheres, als sein eigenes Leben für einen anderen hinzugeben. Das Maximum des Guten hat gewonnen. Ich möchte die Antwort Pater Maximilians besonders hervorheben. Er stellte dreimal die Frage und er antwortete dreimal kurz und klar mit nur vier Worten. Die Zahl 4 steht in der Heiligen Schrift symbolisch für den vollkommenen Menschen. Und wie wichtig war es für die verbleibenden Gefangenen, Augenzeugen zu sein? Die Deutschen ließen Gajovnicek in die Reihe zurücktreten und Pater Maximilian nahm seinen Platz ein. Die Verurteilten mussten ihre Holzpantoffeln ausziehen, da diese für sie bereits unnötig waren. Die Tür zum Hungerbunker wurde nur geöffnet, um Leichen herauszunehmen. Pater Maximilian ging als einer der Letzten hinein und half sogar, andere Gefangenen zu gehen. Im Prinzip war es ihr eigenes Begräbnis vor dem Tod. Vor dem Block wurden sie angewiesen, ihre gestreiften Uniformen auszuziehen und wurden in eine Zelle von ungefähr 8 Quadratmetern Fläche geworfen. Ein wenig Sonnenlicht sickerte durch die 3 Fensterstreifen auf den kalten, harten und nassen Boden und die schwarzen Wände. Da geschah noch ein weiteres Wunder. Obwohl Pater Maximilian nur noch mit einer Lungenhälfte atmen konnte, überlebte er am längsten. Er lebte 386 Stunden in der Todeszelle. Jeder Arzt wird erkennen, dass das unglaublich ist. Nach dieser entsetzlichen Dauer des Dahinsterbens gab ihm der Scharfrichter in weißem medizinischen Anzug eine tödliche Injektion. Doch als sei es noch nicht genug, er starb immer noch nicht. Sie mussten ihm noch eine zweite Injektion geben. Er starb am Vorabend der Himmelfahrt Mariens, seiner Herrin. Meine Lieben, soweit dieses der Augenzeugenbericht, das Interview mit Michael Mischerzinski, der an der Seite von Pater Maximilian in diesem Elend von Auschwitz war. Wollen wir hier eine Pause machen, eine Musik hören und dann spüren, wie es unser Herz berührt, dass wir zu dem Ausgangspunkt kommen, nämlich zu dieser Barmherzigkeit, dass wir spüren dieses Leid von Auschwitz, da wo Pater Maximilian dabei war. Sein Leid. Dieses Leid, diese Not, diese Panik von so vielen Millionen Menschen, Frauen, Kindern, Alte, Junge, alles wollen wir da uns einen Augenblick hineinfinden.
Der heilige Maximilian Kolbe, Patron der Medien. Das ist das Thema unserer heutigen Spiritualitätssendung. Ein Heiliger, der uns die wahre Liebe lehren kann. Unser Gast ist Herr Pfarrer Fritz May. Wir freuen uns jetzt auf die Fortsetzung. Bitte schön.
Danke Ihnen. Mein Lieben, haben Sie das ein bisschen nachspüren können, wo es mir darum geht, dass wir im Jahr der Barmherzigkeit sind, dass Pater Maximilian eben sich ganz der Mutter der Barmherzigkeit anvertraut, dass wir selber zur Barmherzigkeit werden dürfen. Und wenn wir dann so dieses, was wir genau heute Abend eben zum 75. Mal gedenken, erinnern, dass wir uns dann berühren lassen dürfen, berühren lassen können, eben von diesem Schmerz vom Pater Maximilian, aber ganz bewusst auch den Schmerz und das Leid all dieser Menschen im KZ, aller, dass wir dann wirklich uns dafür öffnen, eben spüren, was für eine Not, eben was für ein Schmerz. Von seiner Biografie her gibt es folgendes Schöne zu, also folgende Daten eben halt zu lernen. Bruder Andreas Murk hat in einer kleinen Biografie so schön aufgeschrieben, dann sagt er nämlich, am 8. Januar 1894, also Pater Kolbe, Pater Maximilian, ist 47 Jahre geworden. 1944 wäre dann 50 Jahre geworden. Er ist also als Raimund, so war sein Taufname, als Raimund Kolbe in Polen, in der polnischen Provinz Lodz geboren. Noch am Geburtstag wird in das Taufregister seiner Pfarrei dieser Eintrag gemacht. Am 8. Januar 1894 um 4 Uhr nachmittags hat sich in dem Ort Zunka Wola das Folgende zugetragen. Julius Kolbe, 23 Jahre alt, Weber, wohnhaft in Wola, wurde in Begleitung von Leopold Lange, 30 Jahre alt, wohnhaft in Znuni und von Franciszek Dabrowski Weber persönlich vorstellig. Er hatte den Neugeborenen bei sich. Er erklärte, dass dieser am heutigen Tag um 1 Uhr nachts von seiner rechtmäßigen Ehefrau Maria Dabrowska, 24 Jahre alt, in Wola geboren worden war. Bei der Taufe am heutigen Tag hat der Knabe den Namen Raimund erhalten. Diese Urkunde wurde in Anwesenheit des Vaters und der beiden Paten verlesen und trägt, da die Genannten nicht des Schreibens mächtig waren, nur unsere Unterschrift, Pater Kapalczynski. Raimund ist das zweite von später 5 Kindern des Ehepaares Maria und Julius Kolbe, beide böhmischer Herkunft. Weil mit seiner Geburt die bisherige Wohnung zu klein geworden ist, zieht die Familie nach Pabianice um. Dort ist Platz für eine kleine Weberei in der Wohnung und sogar einen Krämerladen. Während der Vater als Weber arbeitet, ist seine Frau Maria mit der Erziehung und dem Laden beschäftigt. Eigentlich hatte sie Nonne werden wollen. Doch dieser Wunsch scheiterte zum einen daran, dass die russische Besatzungsmacht den Befehl gegeben hatte, die katholischen Klöster zu schließen. Zum anderen daran, dass die wenigen verbliebenen Klöster sie wegen ihrer Mittellosigkeit nicht aufnehmen wollten. Statt in der beschaulichen Ruhe als Nonne sich dem Gebet widmen zu können, werden sie nun ihre 3 Söhne Franz, Raimund und Josef, 2 weitere sind im frühen Kindesalter verstorben, auf Trab gehalten. Vor allem Raimund wird als quick, lebendig, eigenwillig und etwas unberechenbar geschrieben. Eines Tages, so wird erzählt, habe die Mutter gerufen, »Mein armes Kind, was soll aus dir bloß werden?« Wenn die Berichte stimmen, hat dieser Moment eine Kehrtwende in Raimunds Leben ausgelöst. Eine Kehrtwende, die auch im Zusammenhang mit einem Wunder steht. Raimund soll in der Kirche die Jungfrau Maria erschienen sein. Sie hatte 2 Kronen in ihren Händen, eine weiße und eine rote, die sie Raimund anbot. Ob er wohl eine annehmen möchte? Die weiße stehe für Reinheit, die rote für das Martyrium. Raimund, so wird berichtet, sei gewillt gewesen, beide Kronen zu nehmen. Freilich wird er damals noch nicht gewusst haben, was es mit diesen Kronen auf sich haben wird. Zunächst einmal stehen andere wichtige Ereignisse in seinem Leben vor der Tür. Nämlich am 29. Juni 1902 empfängt er in der Pfarrkirche St. Matthäus zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Und 5 Jahre später wird er gefirmt. Dass diese religiösen Ereignisse in einem echten Zusammenhang mit seinem Bemühen um ein christliches Leben stehen, mag der folgende Ausspruch des späteren Pater Maximilian belegen. Ich will einmal der größtmögliche Heilige werden. Doch bevor Raimund heilig werden kann, müssen ganz praktische Fragen geklärt werden. Welchen Beruf soll er ergreifen, da sein Bruder Franz von den Eltern ausgesucht worden ist, Priester zu werden? Soll Raimund den Weberberuf erlernen, um einmal das väterliche Handwerk fortzuführen? Eine folgende Anekdote erklärt, warum es dazu nicht gekommen ist. Beim Apotheker Kotowski soll Raimund ein Medikament abholen. Beim Nennen des Medikamentes verwendet er den komplizierten lateinischen Namen. Der Apotheker wird stutzig und aufmerksam auf die Begabung des Jungen. Er ergreift daraufhin die Initiative und erklärt sich bereit, dem jungen Kolbe Privatunterricht zu geben, um ihn so auf die 2. Klasse der Handelsschule vorzubereiten. Und bei einer Volksmission wird schließlich der Franziskaner-Minorit Pater Peregrin auf Raimund aufmerksam. Und bald finden wir ihn und seinen älteren Bruder Franz im Seminar der Minderbrüder in Leopoli. 2 Jahre später, am 4. September 1910, beginnt er das Noviziat, das erste Ausbildungsjahr zum Ordensmann, und nimmt den Namen Maximilian an. Dieser Entschluss trifft nicht nur auf Gegenliebe. Angesichts seiner großen naturwissenschaftlichen Begabung bedauert sein ehemaliger Mathematiklehrer Gruschala diesen Schritt. Schade, dass dieser Junge mit seinen vielfältigen Begabungen Klosterbruder wird. Und auch Maximilian scheint sich bald nicht mehr so ganz sicher zu sein. Er befindet sich schon auf dem Weg zum Provinzalminister, um ihm bekannt zu geben, dass er das Kloster wieder verlassen werde, als er ins Sprechzimmer gerufen wird. Dort wartet seine Mutter auf ihn. Die Begegnung mit ihr stimmt ihn um. Er wird bleiben. Fast ein Jahrzehnt später schreibt er selbst im Rückblick auf diesen Moment: Und da war die denkwürdige Stunde, da ich auf dem Weg zu Pater Provinzial war, um ihm zu sagen, dass ich und Franz nicht in den Orden eintreten wollten. Auf einmal hörte ich das Glöckchen im Sprechzimmer. Gottes Vorsehung sandte mir in seiner unendlichen Barmherzigkeit durch die Immaculata in dieser kritischen Situation die Mama ins Sprechzimmer. Und am 5. September des Jahres 1911 legt Bruder Maximilian nach einem Jahr seine erste Profess ab. Für eine befristete Zeit bindet er sich nun an den Orden der Franziskaner Minoriten und verspricht, in den Fußspuren des heiligen Franz von Assisi dem Evangelium durch ein Leben in Armut, Gehorsam, in Keuschheit zu folgen. Meine Lieben, das war seine Jugend bis 1911, also da war er 17. Und dann ist er nach Rom. Und in Rom, da kommt eben diese große Prägung, dieses, was ihn nach meinem Dafürhalten ihn so motiviert hat, nämlich dieses Werk der Ritter der Immaculata zu gründen. Er hat dort promoviert, und zwar einen zweifachen Doktor, nämlich den Doktor der Philosophie und den Doktor der Theologie hat er gegründet. Und was dann immer berichtet wird, ist nämlich 1917, also da war er 23 Jahre, wo nämlich eine Demonstration auf dem Petersplatz war gegen den Heiligen Vater. Und das muss ihn so berührt haben, so motiviert haben, dass er eben halt die Miliz der Unbefleckten, im Deutschen wird übersetzt die Marianische Initiative, dass er die gegründet hat. Und Ziel war, in der Gründungsurkunde heißt es erstens das Ziel, sich einsetzen für die Bekehrung der Sünder und der Heretiker, für die Heimholung der Schismatiker und der Juden, besonders aber für die Bekehrung der Freimaurer und die Heiligung aller Menschen, erstreben unter der Schutzherrschaft und durch die Vermittlung der Immaculata. Zweitens, Bedingungen. Ganz Hingabe seiner selbst an die unbefleckte Jungfrau Maria als Werkzeug in ihren reinsten Händen. Die wunderbare Medaille bei sich tragen. Drittens, sich einmal am Tag mit dem folgenden Gebet an die unbefleckte Jungfrau Maria wenden. Maria, die du ohne Sünde empfangen wurdest, tritt für uns ein, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen, und setze dich flehend ein für alle, die nicht zu dir kommen, besonders für die Freimaurer. Und so schreibt er diese Grundlage. Und wo es dann darum geht, mein Lieben, ist genau das, was eben später dann, was dann in einer anderen Stelle gesagt wird, die Liebe zu allen ohne Rücksicht auf den Unterschied im Glauben und in der Nationalität, um ihnen mehr und mehr das Glück zu verschaffen, das in der Annäherung an Gott die erste Quelle der Heiligkeit besteht. Und dann, mein Lieben, geht er nach Polen zurück. Dann war er 1922, hat er dann in Polen dann selber gelehrt. Nein, Entschuldigung, 1919 geht er zurück. Und hat dann in Polen gelehrt am Franziskaner Menoritenseminar in Krakau Kirchengeschichte und hat dann 1922 begonnen mit seinem schriftstellerischen Tun. Dann hat er nämlich die erste Ausgabe des Ritters der Unbefleckten eben herausgebracht. Und dann ging es praktisch los, warum er der Patron der Medien wird. Er hat dann nämlich eine Druckerei angefangen und hat damit mit dem Postulat begonnen. Er hat etwas gemacht, was so unwirklich aussah, mit nichts in der Tasche, also mit keinem Geld, hat er dann die Druckmaschinen bestellt. Er hat ein Engagement gehabt, er hat eine Entschlossenheit gehabt, eben halt wirklich allen Menschen das Evangelium zu verkünden. Und er war dann von 1922 bis 1927 eben in Polen, in Grodno, in diesem Kloster. Und dann von 1927 an bis 1936 ist er dann nach Japan gegangen, eine Zeit, die unglaublich ist, denn der ist auch mit nichts, mit keiner Sprache, mit keinem Geld, mit 4 Brüdern sind die nach Japan gegangen, nach Nagasaki, und haben da auch eine Klostergründung gemacht, haben da auch den Ritter der Immaculata herausgebracht und einfach auf die Vorsehung Gottes gehofft. Und dann, 1936, kam er dann wieder zurück nach Polen, nach Nähe Pokalanow, in diese Klosterstadt, die er gegründet hat, wo dann über 700, fast 800 Brüder arbeiteten, 700 Mitbrüder und ganz viele eben Laienbrüder, und die dann eben eine Auflage brachten vom Ritter der Immaculata von 1 Million. Und dann darüber hinaus noch andere Zeitschriften. Der hatte eine Radiostation, er hatte Pläne für eine, glaubt man gar nicht, der hatte Pläne für einen Flughafen, für ein Kino. Der wollte, was er eben wollte, ist die ganze Welt erobern. Und er wollte alle Medien, die es dafür gibt, eben auch tatsächlich gebrauchen und nutzen. So ist er der Schutzpatron sogar der Journalisten geworden. Dass er der Journalisten und der Amateurfunker, so heißt es, Patron der Journalisten und Amateurfunker. Aber warum, mein Lieben, warum das Ganze? Ich möchte da nochmal ganz bewusst jetzt gar nicht auf die Einzelheiten gehen, sondern auf unseren Überblick. Wenn wir vom Jahr der Barmherzigkeit ausgehen, dass wir nämlich dann uns wieder hineinfühlen aus dem Ausgangspunkt. Wenn Papst Franziskus uns sagt, schaut auf die Barmherzigkeit, werdet zu Werkzeugen der Barmherzigkeit. Und dass wir jetzt das Leben, dieses Pater Kolbe, das, was er alles erlebt hat, als kleiner Junge, was er gelernt hat, wo er Fehler gemacht hat, wo die Mama über ihn den Kopf geschüttelt hat, wie er dann nach Rom gegangen ist, wie er gesehen hat, wie der Hass, wie die Wut, wie die Gewalt wirkt, dass er sein Herz sich so hat anrühren lassen und sagt, ich möchte da was gegen tun. Dass er dann selber eben sagt, ich möchte Werkzeug der Barmherzigkeit sein. Ich möchte dann die Marianische Initiative gründen. Ich möchte mit dieser Initiative die Welt erobern. Das heißt, die Menschenherzen berühren. Die Menschenherzen in die Barmherzigkeit führen. Alle Menschen, einfach alle. Und dann gibt es nämlich keine Ausnahmen mehr. Weil es ja aus der Liebe heraus ist. Das sagt er doch. Die Liebe zu allen, ohne Rücksicht auf den Unterschied im Glauben und in der Nationalität. Um ihnen mehr und mehr das Glück zu verschaffen, dass in der Annäherung an Gott die erste Quelle der Heiligkeit besteht. Meine Lieben, dass wir uns dessen heute bewusst machen, was Pater Maximilian Kolbe uns gezeigt hat. Nämlich diese Nächstenliebe, dieses aufgrund eben des eigenen Verliebtseins, dass wir uns annehmen, dass ich in meinem Herzen die Barmherzigkeit annehme, ebenso wie Papst Franziskus es sagt, das Gefühl der Beschämung und das Gefühl der Würde, dass wir eben wir für uns sehen, ja, wir haben die Barmherzigkeit angenommen und dass wir so eben den anderen barmherzig gegenüber sein können. Und dass wir auch, gerade wir jetzt hier im Radio Horeb, dieses Medium Radio, dass wir es wirklich dankbar gebrauchen und nutzen, dass wir dann über Radio und gerade dieses Radio Werkzeuge der Barmherzigkeit werden, dass wir den Menschen die Liebe verkünden, dass wir die Menschen führen, dass wir das, wirklich das Wort von Papst Franziskus verkünden, wie er uns bei der Hand nimmt und uns führt in die Liebe, wie er uns bei der Hand nimmt und uns führt in das Herz des Vaters, wie er immer wieder vom Vater spricht, dass wir genau diese Chance des Radios sehen, dankbar annehmen und es dann umsetzen. Und dass wir aus dieser Liebe heraus, in der wir selber sein dürfen, die Verantwortung haben, nämlich die Verantwortung fordert, dass wir nämlich dann alle Menschen in die Liebe führen wollen, zum Vater. Alle Menschen, so wie Franziskus das tut. Meine Lieben, so möchte ich heute hier schon enden und Ihnen zum Schluss den Segen geben, mit dem Wunsch und der Sehnsucht, dass auch wir durch dieses Beispiel von heute in diesem Jahr der Barmherzigkeit angerührt werden und selber zu Werkzeugen der Barmherzigkeit werden. Und dazu segne euch auf die Fürsprache der Mutter Gottes und heute an diesem denkwürdigen Tag auf die Fürsprache des heiligen Maximilian Kolbe und aller heiligen Engel und Heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Maria mit dem Kinde lieb.
uns allen deinen Segen gib. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer May, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Schönen Sonntagnachmittag.
Danke,
noch.
Ade.
Ade, Wiederhören. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön fürs gemeinsame Hinhören. Wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann geht es am schnellsten und einfachsten, wenn Sie auf unsere Homepage klicken, www.horeb.org. Die Sendung finden Sie unter Podcast, Sendereihe Spiritualität. Wenn Sie kein Internet haben, ist auch kein Problem, dann können Sie ab Dienstag dann wieder bei unserem CD-Dienst anrufen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Viel Freude mit den weiteren Sendungen hier bei Radio Horeb.